Wenn ihr eure Bibeln dabei habt und sie aufschlagen wollt, dann schlagt bitte auf Sacharja Kapitel 7 und Verse 8 bis 14 dienen uns heute als Predigttext. Wir befinden uns ja in dem Abschnitt des Sacharja-Buches, in dem Gott selbst auf eine ganz schlichte Frage nach dem Fasten eine sehr ausführliche Antwort gibt. Eigentlich sind es vier, haben wir gesagt, letztes Mal. Und wir haben letztes Mal schon gesagt oder festgestellt, dass diese Erklärung Gottes in Bezug zu Fasten, aber nicht nur zu dem Fasten, sondern überhaupt zu der Religiosität, religiösem Leben, genauso wichtig auch für uns ist. Die Gründe dafür haben wir auch letztes Mal angesprochen, ich werde sie heute noch einmal erwähnen und unterstreichen. So, in der ersten Antwort Gottes, die wir uns letztes Mal angeschaut haben, da geht es um das Motiv des Fastens. Warum? Ja, das ist das, was er praktisch diese Männer dann auch fragt, die kommen und wissen wollen, sollen wir denn zu einem bestimmten Zeitpunkt fasten oder sollen wir damit aufhören, weil nun der Tempel steht und ja, hat sich das vielleicht erledigt mit dem, was wir die letzten 70 Jahre gemacht haben, dass wir an einem bestimmten Tag gefastet haben. Und anstatt zu sagen ja oder nein, fragt Gott schlicht und einfach, überprüft mal euer Herz, was ist denn euer Motiv gewesen zu dem Fasten für 70 Jahre? Habt ihr das für mich gemacht oder habt ihr das für euch gemacht? Eine wunderbare Frage. Wir sehen, wie klug Gott ist. Er gibt nicht nur eine oberflächliche Antwort und macht das oder macht jenes oder was immer, sondern er schaut genau zum Kern des Problems. Ja? Er schaut in das Herz des Menschen und sagt, überlegt euch mal, warum tut ihr das? Und heute, ihr Lieben, ist Fasten gut? Ja, das ist sehr gut. Ich faste. Aber nicht wegen jetzt, um besonders geistlich stark zu sein, sondern ich mache dieses Intermittent Fasting. Ja? Das ist der Gesundheit wegen. So, ich kann das nicht verdrehen und sagen, oh, ich tue es, um geistlicher zu werden, eine geistliche Person zu werden. Da muss man sehr, sehr aufpassen. So, wenn ich sage, ich faste. Die Leute denken, oh Mensch, das ist aber ein geistlicher Mensch. Ja? Wunderbar, so einen Pastor zu haben. Nein, nein, ich mache das nicht deshalb, sondern ich mache das wegen der Gesundheit. So, die Motivation, warum machen wir, was wir machen als Gemeinde des Herrn Jesu. Sehr, sehr wichtig, auch heute. So, und heute kommen wir also zu der zweiten Antwort Gottes, die wir in den Versen 8 bis 14 finden. Und ich möchte diesen Text mit uns dann auch lesen. Vers 8. Und des Herrn Wort geschah zu Sacharja und sprach. Also sprach der Herr Zebaoth, richtet Recht und ein jeglicher beweise an seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit. Und tut nicht Unrecht den Witwen, Waisen, Fremdlingen und Armen. Und denke keiner wider seinen Bruder etwas Arges in seinem Herzen. Aber sie wollte nicht aufmerken und kehrten mir den Rücken zu. So Gott spricht hier also von den Vorvätern, bevor dann die Babylonier gekommen sind und Jerusalem zerstört haben. Er sagt ganz klar, was passiert ist. Ja. Sie wollten nicht aufmerken und kehrten mir den Rücken zu und verstockten ihre Ohren, dass sie nicht hörten. Und machten ihre Herzen wie einen Diamanten. Stellt euch das mal vor. Dass sie nicht hörten das Gesetz und die Worte, welche der Herr Zebaoth sandte, in seinem Geiste durch die vorigen Propheten. Daher so großer Zorn vom Herrn Zebaoth gekommen ist. So, hier haben wir die Erklärung, warum der Tempel zerstört worden ist und Jerusalem als Stadt natürlich auch. Und es ist also ergangen, gleich wie gepredigt ward und sie nicht hörten, so wollte ich auch nicht hören, da sie riefen, spricht der Herr Zebaoth. Also habe ich sie zerstreut unter alle Heiden, die sie nicht kannten, und ist das Land hinter ihnen wüst geblieben, dass niemand darin wandeln noch wohnte, wandelt noch wohnte, und ist das edle Land zur Wüstung gemacht. Wir verneigen uns zum Gebet. Auch diese Worte, unser himmlischer Vater, hilf uns, dass wir genau die Bedeutung dieser Worte verstehen. Sie sind auch wichtig für uns. Dieses Wort, das du seinerzeit zu dem Volk Israel gesprochen hast, ist genauso wichtig, genauso ewig bedeutend, auch für uns heute. Mögen wir die Lektion erkennen für uns heute und sie in unserem Leben ganz praktisch ausleben, damit wir als gehorsame Kinder, erfunden werden, die zu dir gehören, die dich lieben und die dich ehren wollen. In Jesu Namen. Amen. So, es geht also in dieser zweiten Antwort Gottes ganz klar, ich habe das auch unterbrochen, die Textlesung, um hinzuweisen, dass hier ganz klar es um die Bundesverfehlungen geht, auf die Gott Israel aufmerksam macht. Ja? Schaut einmal in den Text, Verse 8 bis 10. So, hier werden ganz klar die Bundesverordnungen Gottes angesprochen. Ja, und es geht natürlich dabei immer um die Frage, was ist es eigentlich, was Gott von seinem Volk will? Ja, und wir stellen fest, wenn wir über das Gesetz nachdenken, über den Bund nachdenken, über das nachdenken, was Gott dem Volk Israel versprochen hat, wenn sie gehorsam sind und wenn sie nicht gehorsam sind, ja, dann verstehen wir, Gott liegt es sehr daran, dass sein Volk, das er erwählt hat, seinen Willen einmal kennt und zum anderen richtig lebt. Ich lese einmal den 9. Vers. Also sprach der Herr Zebaoth: Richtet recht, und ein jeglicher beweise an seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit. So, und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, dass hier eigentlich nichts Neues gesagt wird durch Sacharja, ja? Wenn Sacharja im Auftrag Gottes dann diesem Volk sagen soll: Leute, lebt richtig. Glaubt nicht nur richtig, das ist auch wichtig, lebt richtig. So, was macht Gott? So, er spricht von seinem Bund. Und wenn wir zurückgehen zu 5. Mose, ihr könnt das heute Nachmittag machen, ab Kapitel 5 fangt ihr an zu lesen, bis Kapitel 26. Ja? Mose 5 oder 5. Mose, Kapitel 5 bis 26. Dieser Abschnitt, ja, spricht so ausführlich darüber. Ja, dort wird es für das Volk Israel zusammengefasst, was Gott von seinem Volk erwartet. Und Gott sagt ganz klar: Ich mache mit euch einen Bund. Und dieser Bund ist an eine Bedingung geknüpft. Und diese Bedingung ist, dass ihr gehorsam lebt, diesen Dingen gegenüber. Und dann wird eins nach dem anderen, ja, aufgelistet. Und dann sagt Gott Folgendes. Er sagt: Wenn ihr diese Bundesbedingungen hält, ja, wenn ihr gehorsam diesen Bundesbedingungen seid, werde ich euch segnen. Wenn ihr ungehorsam seid, werde ich euch strafen. Und genau das ist eingetreten. So, steht Gott zu seinem Wort? Ja. So, das, was mit Israel passiert ist und immer noch passiert, ihr Lieben, ist nichts anderes als das, was eigentlich in der Heiligen Schrift uns klipp und klar immer wieder gesagt wird: Das Volk war ungehorsam. Das Volk ist ungehorsam. Und deshalb wird es gestraft, wurde gestraft und wird gestraft. Ja? Gott ist nicht ein Gott, der einfach so straft und sagt: Ey, Leute, ja, ihr habt einmal über die Stränge geschlagen, jetzt seid ihr dran. Nein. Ganz klar, in der Geschichte des Volkes Israel wird deutlich, und deshalb haben wir auch das Alte Testament, das uns ganz klar sagt oder ganz klar von den Verfehlungen des Volkes Israel spricht. Und ja, Gott muss zu seinem Wort stehen. Und so hat er sein Volk dann auch gestraft. Und immer wieder, und das ist ja die unglaubliche Geduld Gottes. Schickt Gott seine Menschen, einen Prophet nach dem anderen. Und sie kommen, was machen sie? Was machen die Propheten? Die halten nicht die Hand auf und sagen dem Volk, füttert uns. Ja, wir sind die Propheten Gottes. Nein, sie haben ganz ernst zu dem Volk gesprochen und sie darauf hingewiesen. Leute, wenn ihr weiter so lebt im Ungehorsam, ihr habt ein Problem. Warum? Weil Gott zu seinem Wort steht, weil der Zorn Gottes über euch ist. Und dann sind auch diese Dinge, die passiert, nicht einfach so passiert, sondern weil das Volk eben es nicht anders gewollt hat. Sie wussten es besser. Und trotzdem lebten sie im Ungehorsam und Gott musste sie strafen. Und deshalb ist der Tempel zerstört worden. Ja? Es wird deutlich, gerade auch in diesem Text, den wir hier in Sacharja haben, dass Israel weder gerecht war, noch gütig war, noch liebenswürdig gewesen ist. Ja, dass sie untereinander liebenswürdig gewesen sind. Sie waren ungehorsam und deshalb kam die Strafe. So, was will Gott von seinem Volk? Er will, ich habe das anders ausformuliert, er will praktische Gerechtigkeit. Und praktische Gerechtigkeit meint eben, dass man richtig lebt. Dass man liebenswürdig ist, dass man Liebe übt, dass wenn einer in Not ist, man ihm hilft und so weiter und so weiter. Und diese praktische Gerechtigkeit, ja, beeinflusst unseren oder sollte des Volkes Leben beeinflussen von morgens früh bis abends spät. Nun, wir leben ja im Neuen Testament, also in diesem neuen Bund mit Gott durch Jesus Christus. Und wir denken manchmal, naja, das, was wir im Alten Testament lesen, das betrifft mich nicht so richtig. Ja? Das ist nicht, was Gott von uns als Christen fordert. Ich muss nicht unbedingt liebenswürdig sein, ich muss nicht unbedingt zuvorkommend sein und so weiter und so weiter. Schließlich ist dir alles Gnade. Das ist eine große Gefahr, ihr Lieben, so zu denken. Ich lese nur einen Abschnitt aus 2. Petrus, Kapitel 1, 5 bis 7. Und ich lese diesen Abschnitt nach der neuen Genfer Übersetzung. Herausforderung nicht an die Menschen allgemein, lesen wir hier, sondern an gläubige Menschen. Es wird Folgendes gesagt. Darum setzt alles dran, dass euer Glaube Charakterfestigkeit bekommt oder dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Zur Erkenntnis Selbstbeherrschung. Das wird jetzt ganz, ganz praktisch. Zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit. Zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott. Zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Stellt euch mal vor. Das ist ein starkes Wort, ist es nicht? Steht bei euch auch, schaut mal bei euch, was in der Bibel bei euch steht. Steht bei euch auch die Liebe zu allen Menschen oder zu einigen Menschen? Ihr braucht nicht nachschauen, da steht in den meisten Übersetzungen steht zu allen Menschen. Na, wir wissen das. Ja, wir brauchen nur zu hören, was Jesus sagt, wozu Jesus uns herausfordert, dass wir sogar für die Feinde beten sollen und so weiter und so weiter. Und ihr Lieben, wenn wir das so im Worte Gottes lesen, dass wir Liebe zu allen Menschen haben müssen, dann wird das wohl so sein. Und die Agape-Liebe, wir verstehen das, das ist nicht nur ein Gefühl. Agape-Liebe ist handelnde Liebe und ich habe das ja gebetet am Anfang des Gottesdienstes, dass wir diese Agape-Liebe wo genau sehen? Gott sendet seinen Sohn. Es ist eine handelnde Liebe. Oh. Ja? Sollte uns aufmerksam machen, auf jeden Fall. Ja? Auch wir als Menschen Gottes, auch wir als Christen, Kinder Gottes, sind herausgefordert zu dieser praktischen Gerechtigkeit. Wir sollen richtig leben, in der Agape-Liebe gute Werke tun. In meiner stillen Zeit, jemand ist nicht einverstanden mit dem, was ich sage, der macht einen Rabatz. Ja, in meiner stillen Zeit lese ich gerade durch den Petrusbrief und Folgendes habe ich im ersten Kapitel, 1. Petrus, 1. Kapitel, Vers 12 gelesen. Und das ist ja auch eine Herausforderung an Menschen des Glaubens, an die Gemeinde, nicht an die Menschen allgemein. Das geht gar nicht, ja, dass die Menschen allgemein das verstehen. Aber als Christen müssen wir das verstehen, was hier gleich ich lesen werde. Es steht geschrieben, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 12, und führet einen guten Wandel unter den Heiden, ja, auf dass die so von euch afterreden, also schlecht reden, als von Übeltätern, eure guten, was? Werke sehen. Steht nicht, euren Glauben sehen. Ah, euren guten Werken sehen, Werke sehen und Gott preisen. So, ja, wir sehen also die Absicht und Anforderungen Gottes für die Menschen, ich sage einmal, in seinem Haushalt, ja, hat sich nicht geändert. Wir als Kinder Gottes, wir als die Gemeinde des Herrn Jesu sind herausgefordert, Gutes zu tun und liebenswürdig zu sein und gütig zu sein in der Agape-Liebe. Und das ist, wie wir dann geistlich wachsen. Wenn hörend das Wort Gottes, hörend diese Herausforderung, ja, ihr müsst gute Werke haben in eurem Leben, wir das ganz praktisch auch tun. Das heißt, dort, wo uns die Augen aufgetan werden und wir denken, oh, da kann ich was Gutes tun, demjenigen, meinem Nachbarn, was immer, meinem Bruder in der Gemeinde, wir sollten es tun. Und in unserem Vers oder in unserem Fall, hier im Text geht es, schaut einmal, wir schauen in den Text, es wird von Güte gesprochen, es wird von Barmherzigkeit gesprochen, es wird von Gerechtigkeit gesprochen und Liebe. Natürlich zunächst einmal meinem Bruder gegenüber, aber auch allgemein dem Mitmenschen gegenüber. Und das genau haben die Israeliten nicht gemacht, interessanterweise. Sie haben weder gerecht gelebt, noch haben sie in Güte gelebt, noch haben sie Barmherzigkeit geübt, noch haben sie die Witwen oder die Waisen recht behandelt. Der eine oder der andere vielleicht schon, aber im Großen nicht. Ja. Und so können wir weitermachen. Und so haben sie sich versündigt, Gott gegenüber. Sie kannten die Wahrheit, sie kannten ganz genau, was Gott dazu sagt, was sein Wille ist für sie als Volk. Und sie wählten aber, einen anderen Weg zu gehen. Und deshalb wurde der Tempel zerstört, ja, und die Juden in die Gefangenschaft verschleppt. Und jetzt stellt euch mal vor, nun kommen die Nachkommen derjenigen, die in die Gefangenschaft weggeführt worden sind, und sie fragen Gott, sollen wir fasten an dem Tag, an dem der Tempel zerstört wurde? Und Gott sagt unmissverständlich zu diesen Menschen in dieser Antwort Folgendes. Leute, versteht ihr das denn nicht? Ich habe den Tempel zerstören lassen wegen der Sünde und des Ungehorsams. Und ihr seid auf dem besten Wege genau dahin, wo eure Vorväter vor 70 Jahren gewesen sind. Ihr verdreht die wahre Frömmigkeit, die Beziehung zu Gott selbst, zu mir, in ein leeres Ritual. Ihr fastet, aber ihr vernachlässigt die wahre Frömmigkeit, diese praktische Frömmigkeit im Alltag, in dem Gutes tun am Nächsten. Und das ist es, ja, was Gott nicht ausstehen kann. Wenn Menschen, ohne nachzudenken, diese religiösen Dinge tun, zur Kirche gehen, die richtigen Lieder singen, ja, freundlich sind und dann Dinge tun, diese religiösen Übungen tun, die sie zum Teil sich selbst auferlegt haben, wie zum Beispiel kein Fernseh schauen oder dies und jenes. Auf der anderen Seite aber, ihre Nachbarn oder Menschen, die in ihrer Nähe sind, die Zuwendung brauchen, missachten oder sogar verachten. Und sie nicht beobachten oder beachten. Besser so. In Vers 12 und 13 sagt Gott selbst Folgendes. Schaut einmal in euren Text, Sacharja 7, 12 und 13. Daher, sagt Gott, ist so großer Zorn vom Herrn Zebaoth gekommen. Und es ist so ergangen, gleich wie gepredigt wurde und sie nicht hörten, so wollte ich auch nicht hören, als sie riefen. Ja, wann haben sie denn gerufen? Ja, wann haben sie denn Gott angefleht? Als die Babylonier da waren, als die angefangen haben mit der Zerstörung der Stadt und mit der Zerstörung des Tempels, da war es zu spät. Gott sagt, ich habe euch nicht gehört. Und dann sagt Gott, darum habe ich euch zerstreut unter die Heiden. Und ihr Lieben, wir schauen zurück in die Geschichte des Volkes Israel, ja, und sehen, dass auch die nächste Zerstreuung, ja, 70 nach Christus durch die Römer, doch eigentlich beweist, dass das Volk Israel nichts gelernt hat. Nichts. Auch nicht nach dieser ganz klaren Warnung an sie durch Sacharja, nach der babylonischen Gefangenschaft. Das ist unglaublich. Israel hat das nicht gehört, was Gott durch die Propheten immer und immer wieder ankündigte. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass sie nicht nur darin fehlten, richtig zu leben, sondern als der Messias Gottes, als Jesus Christus gekommen ist, ihre Herzen so hart waren, wie sagt unser Text, wie hart waren ihre Herzen? Wie ein Diamant. Als Jesus Christus gekommen ist, sie haben ihn nicht erkannt, als der Messias. Sie, als das Volk, das Gott erwählt hat, sie konnten in dem schönen, hervorragenden Leben und Lehren des Herrn Jesus nicht erkennen, wer er wirklich war. Das ist eine Katastrophe, das ist eine Tragödie. Und ihr Lieben, wollen auch wir diese Antwort, die Gott seinem Volk gibt, sehr ernst nehmen für unser Leben. Gute Werke in unserem Leben. Praktische Gerechtigkeit in unserem Leben ist sehr, sehr wichtig. Das ist das, wonach Gott Ausschau hält. Und das ist ja die Tatsache. Und mir geht es zumindest so. Ich weiß nicht, ob ihr das Gleiche erlebt, aber die Gefahr ist, dass man sehr leicht in einen Trott reinkommt, in eine Routine des Gemeindelebens hineinkommt. Und wenn man in dieser Routine des Christseins ist, dann vergisst man, worum es eigentlich geht. Hören wir einmal, was Gott durch Micha sagt, den Propheten Micha, Kapitel 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, o Mensch, so, ist kein Geheimnis, es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun und Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. So lassen wir es nicht zu, ja, dass unsere lebendige Beziehung zum Heiland Jesus Christus nur zu einem Ritual wird, zu etwas Äußerlichem verkommt, ja, dass wir jeden Sonntag vollziehen, vielleicht Mittwoch vollziehen, in dem Gedanken, oh, wir sind okay, wenn wir nur erscheinen. Christentum, Christsein ist eine zutiefst innere, persönliche Angelegenheit, die sich in guten Werken beweist. Wenn gute Werke nicht da sind, haben wir ein großes Problem. Und Jesus hat es uns vorgelebt. Ja? Jesus hat uns vorgelebt, was es heißt, in persönlicher Gemeinschaft mit Gott zu leben. Die Apostel haben das vorgelebt und sie haben uns auch dieses praktische Leben ganz klar auch erklärt in den Briefen, die sie geschrieben haben. Ja? So, wir haben genug in unserer Hand als Menschen, ja, in der Bibel. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann wissen wir Zweifaches, zumindest Zweifaches. Wir wissen, wie man das Heil bekommt durch Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Und wenn ihr einen Prediger findet, der sagt, oh, Ja, da gibt es noch andere Wege und diejenigen, die haben halt einen Umweg eingeschlagen. Das ist nicht, was die Schrift sagt. Ja? Und zum anderen, so wir wissen, wie man das Heil bekommt, und zum anderen wissen wir, wie man praktisch als ein Kind Gottes in dieser Welt lebt und was unsere Prioritäten sein müssen. Ja? So, die zweite Antwort Gottes haben wir uns heute angeschaut, eben in dieser Frage, im Zusammenhang dieser Frage des Fastens. Es ging bei dieser Antwort Gottes um die praktische Gerechtigkeit. Ja? Es ging darum, dass Gott ganz genau sagt, wie wir zu leben haben und dann auch erwartet, dass wir im Gehorsam leben. Und ich würde meinen, es ist ja nichts Neues, was ich heute Morgen an uns weitergegeben habe. Ja, wir wissen, dass Gutes tun, dass das gerechte Leben sehr, sehr wichtig ist für ein Kind Gottes. Aber wie wichtig das wirklich ist, das habe ich versucht heute so ein bisschen für uns zu unterstreichen. Und schaut einmal, was das Wort Gottes, und ich könnte eine Bibelstelle nach der anderen zitieren. Ich werde das machen gleich und auch den Zusammenhang sagen, wie diese Bibelstellen mir wichtig geworden sind. Ich möchte zunächst einmal Sprüche 14, Vers 34 zitieren. Sehr, sehr schönes Wort Gottes. Ein schönes Wort Gottes, das uns ganz klar die Realität erklärt für unsere Welt, aber auch für unser persönliches Leben. Aber hier geht es zunächst einmal für die Völker, für die Nationen, die unsere Welt ausmachen. Es wird Folgendes gesagt. Gott sagt, die Gerechtigkeit, und hier müssen wir uns überlegen, die Gerechtigkeit ist nicht ein theoretisches Konzept oder eine Philosophie, es ist das richtige Leben, dass man richtig den anderen Menschen behandelt, richtig mit ihm umgeht, Gutes tut. So, die Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Das ist, was Gott sagt. Ja? Aber dann wird gesagt, die Sünde ist des Volkes Verderben. So, das, was wir heute sehen in der westlichen Welt, USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, viele andere Länder auch, da ist keine Gerechtigkeit. Nie und nimmer. Da ist keine Gerechtigkeit. Was diese Nation ausmacht, ist Sünde. Was unsere Nation ausmacht, ist Sünde. Und es wird gesagt, es ist des Volkes Verderben. Und das, was die Schlussfolgerung dieser Sünde ist, das sehen wir um uns herum. Ja, in unserer Kultur, gerade auch hier in Kanada, in unserem Volk. Und das, was für eine Nation wichtig ist, ist auch für das persönliche Leben wichtig. Die Gerechtigkeit erhöht ein Leben, wenn wir gerecht leben. Gott hat uns gerecht gemacht, also gibt er uns auch die Kraft für das gerechte Leben, für das richtige Leben im Alltag. Aber die Sünde ist des Menschenverderben. So, wenn wir Sünde in unserem Leben zulassen, was immer es ist, ja, wir werden das Verderben ernten. Das wird uns kaputt machen. Die Sünde war das Verderben des Volkes Israel gewesen. Und die Nachwirkungen dieses Ungehorsams im Volk, das sehen wir heute. Ganz klar. Ja, die Geschichte des Volkes Israel ist ein Kommentar dazu. Und das ist nur der Anfang. Wir wissen um die 7 Jahre der Trübsal, die noch kommen werden. Die Sünde ist das Verderben eines jeden Menschen, ihr Lieben. So wenden wir uns von der Sünde ab, wenden wir uns Jesus zu. Und ich schließe unsere Betrachtung heute Morgen mit 3 Bibelstellen, oder Bibelabschnitten, die mir gerade heute Morgen wichtig geworden sind, in meiner stillen Zeit. Ich schlage auf und lese Folgendes. Sprüche 21, 21. Wer der Gerechtigkeit und der Güte nachjagt, der findet Leben. Das ist genau, was Sacharja hier schreibt. Ja, oder was Gott sagt durch Sacharja seinem Volk, immer und immer wieder. Wer der Gerechtigkeit und der Güte nachjagt, der findet Leben und Ehre. Die andere Stelle ist Matthäus 6, 33. Wir kennen die auswendig. Was steht da geschrieben? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Also wird alles andere euch auch hinzugetan. Was ist diese Gerechtigkeit, von der Jesus hier spricht in Matthäus 6? Es ist die Gerechtigkeit, die er vorher oder während der Bergpredigt erklärt hat, dass man richtig lebt. Es ist nicht irgendein frommes Konzept. Es ist das richtige Leben. Das ist die Gerechtigkeit, die in dem Reiche Gottes sein muss und ihr Lieben im tausendjährigen Reich sein wird. Deshalb wird es auch das tausendjährige Reich geben. Gott wird zeigen, allen Menschen zeigen. Ja? So ist es richtig. Und deshalb nennt die Bibel auch diese Zeit des tausendjährigen Reiches das Zeitalter der Gerechtigkeit. Das Zeitalter der Gerechtigkeit. Aber die Zeit ist vorangerückt. Schließen möchte ich mit einem Ausschnitt aus der Bergpredigt. Da spricht Jesus ganz genau dieses gerechte Leben an. Wo wir manchmal denken, Gerechtigkeit, ja, ich bin gerecht, weil ich durch das Blut Jesu Christi gerecht gemacht worden bin. Aber weiter denken wir nicht. Aber das ist, was die Schrift sagt. Denke weiter. Die guten Werke gehören eigentlich dazu, dass du nun gerecht gemacht worden bist, gerecht gesprochen worden bist. Okay, Matthäus 5. Jesus sagt in Bezug zu dieser praktischen Gerechtigkeit, er sagt, ich sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und damit beweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nun die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr denn dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden, die Gott nicht kennen? Und dann sagt Jesus Folgendes: Ihr sollt aber vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Amen.